Werbung.
Flo, es gibt großartige Neuigkeiten von deinem Sponsor, von deinem Ausrüster.
Ja, und zwar steht, wie wir alle wissen, Weihnachten vor der Tür. Und was gibt's Besseres als jemanden, der sich fürs Ultracycling oder fürs Bikepacking begeistert, mit Bikepacking-Taschen zu beschenken?
Ja, es ist vielleicht jetzt nicht die ideale Zeit, um große Touren zu fahren, aber man kann schon aufs nächste Jahr denken und die Zeit vergeht schnell, der nächste Frühling kommt bestimmt und von Cyclite gibt es jetzt eine besondere Aktion und ein besonderes Set.
Und zwar das Explorer Set besteht aus der Top Tube Bag, aus der Frame Bag und aus der kleinen Saddle Bag und es ist genau das Setup, mit dem ich das Three Peaks gefahren bin. Das geht also für Mehrtagestouren, für Rennen. Es geht aber auch für ganz gemütliche 100 Kilometer am Tag Bikepacking, Fahrradreisen.
Insgesamt hat es 12 Liter Volumen und weniger als 500 Gramm Gewicht. Also es ist für Einsteiger perfekt, aber auch für erfahrene Bikepacker. Also Flo, für Leute wie dich. Und ja, man bringt halt einfach damit sein Setup, Funktion und Gewicht aufs nächste Level.
Und dieses Set gibt's jetzt in der Black Friday Aktion mit 25% Rabatt.
Von 25. November bis 2. Dezember. Schaut sich einfach alle Infos unter dem Link www.cyclite.cc an. Natürlich findet ihr das auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Radl-Podcast, der sich aus der Sommerpause zurückmeldet.
Zumindest die Studenten werden den Joke jetzt verstehen aus der podcastfreien Zeit. Weil es sind keine Ferien, wir haben nur einfach keinen Podcast gemacht.
Ich weiß nicht, wie dein Sommer war. Deine letzten Wochen, wo keine Podcasts rauskommen sind, für mich war es nicht die große Erholung, muss ich ehrlich sagen.
Ja, nachdem der letzte Podcast rausgekommen ist, als ich schon im Ziel war, habe ich mich tatsächlich ganz gut erholt, muss ich sagen.
Ja, es ist momentan überhaupt eine harte Zeit für Todwatcher. Also wir haben jetzt gerade das Transcontinental Race gehabt, dann war das Ultracycling Dolomitica vor kurzem. Race Around Poland ist noch nicht lang her, das Three Peaks Bike Race von dir, Flo, und das geht jetzt dann auch schon wieder Schlag auf Schlag weiter. Das Race Around Austria geht demnächst los.
Ja, und zwar startet es schon am Dienstag und ich würde da wirklich alle unsere Hörer und Hörerinnen wirklich empfehlen, sich die Strecke anzuschauen und den nächstmöglichen Punkt von sich zu Hause an der Strecke finden und da kurz hinfahren und ein bisschen anzufeuern, weil es ist wirklich ein cooles Rennen, ein cooler Event und da kann man wirklich sportliche Höchstleistungen hautnah miterleben.
Tour de France ist auch gewesen, gell? Vor nicht allzu langer Zeit.
Olympia läuft, mein Fernseher glüht heiß.
Ich habe von der Tour nur immer im Teletext die Ergebnisse gesehen und das letzte Zeitfahren habe ich nicht mehr gesehen, weil da war ich schon in Roubaix, kurz vor dem TCR-Start. Hat der Pogacar das Zeitfahren auch gewonnen?
Ja.
Echt?
Klar.
Wahnsinn. Wahnsinn. Und ja, und in der ganzen Vielfalt an Radlrennen machen wir beim Three Peaks Bike Race weiter, weil Flo, wir haben von deinem, um es vorwegzunehmen, großartigen Ergebnis erst eine Episode geschafft und ist mir das Transcontinental Race dazwischen gekommen. Über das werden wir auch sprechen, ob nächste Woche, weil wir jetzt wieder zweimal pro Woche auf Sendung gehen, nämlich jeden Freitag und dann gleich danach wieder am Dienstag.
Genau, weil wir einfach, das ist unser Fanservice, nachdem wir jetzt 3 Wochen keinen Podcast produziert haben, kommen wir jetzt mit geballter Ladung zurück. Und wer seinen Urlaub noch nicht gemacht hat und der Urlaub noch bevorsteht, vielleicht ein langer Flug oder eine lange Zug- oder Autofahrt.
Oder Radlfahrt,
spart es euch auf, weil den Rhythmus werden wir nicht ewig beibehalten.
Bitte hilf uns, Flo, dass wir wieder einsteigen. Wir waren beim Three Peaks unterwegs, du warst gut unterwegs, es hat ein bisschen Probleme gegeben und jetzt müssen wir wieder den Anschluss finden.
Und am besten holen wir uns da wieder zurück in die Stimmung, indem wir gleich mal quasi live reingehen.
So, guten Morgen, ich sitze wieder am Radl
und fahre jetzt Freestyle nach Bozen und kaufe mir dann in Bozen hoffentlich einen neuen Garmin, weil meiner hat abgekackt über Nacht. Warum auch immer. Es ist sehr spannend.
Wie viele Stunden, wie viele Tage, wie viele Kilometer warst du da unterwegs? Was waren die letzten Sachen? Du hast die Schlafpause gerade gemacht, die erste?
Die erste Schlafpause, ja, kurze Erinnerung, ich bin die erste Nacht durchgefahren und habe dann noch knapp 36, 37 Stunden das erste Mal in bisschen südlich von Bozen, eine Stunde südlich von Bozen am Ende des zweiten Parcours meine erste Schlafpause gemacht. Wie schon angesprochen, 4 Stunden Schlaf, 5 Stunden Stehzeit. Das ist relativ am Anfang vom Rennen, da sitzt noch jeder Handgriff, da ist man noch recht effizient in der Schlafpause und da kann man wirklich in einer halben Stunde einchecken, duschen, sich niederlegen, alles anstecken und schlafen und auch in einer halben Stunde wieder aufstehen und am Radl sitzen. Das wird dann im Laufe des Rennens immer schwieriger, aber da ist es noch sehr gut gegangen.
Du sagst alles anstecken und jetzt haben wir ein Garmin-Problem. Hast du den geladen, angesteckt? Hast du ihn laufen lassen während der Schlafpause?
Genau, ich habe ihn durchlaufen lassen, habe ihn an die Powerbank angesteckt. Er war zwar noch gut geladen, aber ich habe mir gedacht, ich habe eine freie Steckdose und warum nicht anstecken? Ja, und dann bin ich in der Früh aufgestanden, habe am Garmin geschaut und da ist gestanden, no data. Blöd, vielleicht hat er nur das GPS-Signal verloren und dann bin ich rausgegangen, habe mir am Radl montiert und dann ist nicht mehr No Data gestanden, sondern dann war einfach der Bildschirm eingefroren und alle Datenfelder waren einfach leer. Und dann habe ich einen Hard Reset gemacht, der normalerweise recht verlässlich funktioniert, in dem Fall aber nicht. Und dann bin ich, weil der Weg nach Bozen gut beschildert war, bin ich einfach einmal losgefahren und da haben wir gedacht, schauen wir mal, was passiert. Und irgendwie so auf halber Strecke ist auf einmal wieder hochgefahren und war wieder da. Der Track war noch da und die Aufzeichnung, die bisherige, war auch noch da. Und ich war da circa bei 820, 830 Kilometer. 15, 20 Kilometer dürften zu dem Zeitpunkt gefällt haben, der nicht aufzeichnet hat, wo er eingefroren waren im Freeze-Modus und einfach nicht funktioniert hatten.
Mir ist das einmal passiert in Borrego Springs auf dem Rundkurs, da der Runde irgendwie so 30 Kilometer und dann habe ich auch im Nachhinein bei der Auswertung gesehen, hat es ausgerollt, wäre einmal in einer Runde, weil dann nimmt er die direkte Verbindung vom letzt aufgezeichneten Punkt bis zum aktuellen, hat ausgerollt, hätte ich einmal die Runde original in der Hälfte abgekürzt.
Aber ja, ich war dann recht froh, dass das wieder funktioniert hat und habe dann auch nicht auf den Notfallplan, den wir, glaube ich, in der letzten Episode besprochen haben, zurückgegriffen und mir einen neuen gekauft, sondern ich habe gedacht, noch einmal lasst er mich nicht im Stich.
Hast du da, ich habe jetzt ja unlängst ein bisschen Probleme gehabt mit dem Garmin, ich habe mir schon kurz gedacht, vielleicht sollte man doch wieder zurückgehen auf Straßenkarten, Straßenatlas.
Du sitzt mir da mit Millimeterpapier gegenüber, du könntest da eigentlich ja einfach jede einzelne Kreuzung aufschreiben. Und so dich durchnavigieren.
Aber du hast da handgeschriebene Notizen in deinem großartigen Notizbuch. Bin begeistert.
Das stimmt, ja. Also das mache ich immer. Das kommt mir einfach vor, wenn ich es niederschreibe, dann merke ich es mir. Und das funktioniert nicht so gut, wenn ich es niedertippe, weil das Tippen, das nimmt bei mir so viel Gehirnplatz ein, weil ich wirklich mit meinen zwei Fingern genau schauen muss, wo welche Taste ist, da wird nichts gemerkt.
Ja, jetzt ist nur die Frage, ob man vom Smartphone zurückgehen aufs Nokia 3310, weil dann hätte man kein Ladeproblem mehr, das kann vom Start bis ins Ziel durchhalten, hat am Schluss immer noch 2 Stricherl. Ich habe mir echt letztens gedacht, hey, diese Supertechnik kann so viel, aber wenn das irgendwie alles schief geht, dann bist du richtig aufgeschmissen.
Ja, ich glaube, ich habe es schon einmal erzählt, jetzt erst noch einmal, ich habe einmal so ein Buch über 2 Briten gelesen, die wollten zum Mittelpunkt der Erde radeln in den 80ern und die waren ihrer Zeit sehr weit voraus, weil die haben Cyclocross-Bikes genommen mit Mountainbike-Reifen, also quasi Gravel-Bikes und sind in die Wüste Gobi gefahren und haben die Straßenkarten, nur die Ausschnitte, die sie gebraucht haben, auf Pauspapier ausgedruckt. Weil richtiges Papier ist zu schwer, aber Pauspapier kann man kleiner falten und wiegt weniger.
Sehr nützliche Tipps, ja. Großartig.
Ja. Aber zurück zum Rennen. Holen wir uns jetzt einmal in die Situation zurück. Ich bin gestartet am Samstag um 10 Uhr und die Zeit, worüber wir jetzt sprechen, ist Montag in der Früh. Sonnenaufgang durch Bozen durch auf dem Weg in die Schweiz. Da sind wir jetzt und vielleicht spielen wir gleich den nächsten Einspiel ab.
Es ist so geil. Seit Bassano del Grappa habe ich keinen anderen gesehen. War echt alleine unterwegs. Und ja, checke jetzt da in die erstbeste Bäckerei ein. Sitzt der Edi Fuchs da. Und während wir da gemeinsam Kakao trinken, fahren zwei vorbei und überholen uns. Sehr, sehr, sehr lustig.
Das war während des ganzen Rennens irgendwie so total cool. Man fühlt sich irgendwie teilweise so komplett allein und denkt, man ist da so irgendwie einsam unterwegs. Und plötzlich steht vor dem Supermarkt so ein Fahrrad und du weißt schon, okay, könnte sein, dass der auch da teilnimmt. Oder du wartest, bis endlich die Bäckerei aufsperrt in Meran und dann sitzt schon einer drin oder fahren zwei an dir vorbei plötzlich und dann merkst wieder, okay, du bist mittendrin, du bist nicht der Einzige. Also schon lustig, dass man so nach 800, 900 Kilometer so eng noch beieinander ist. Da kommt dann wieder so ein bisschen Rennfeeling auf kurz.
Ja, du hast gesagt, du hast den Edi Fuchs getroffen. Das ist ja schon ein sehr bekannter Mann, war mehrfacher Sieger beim Race Around Austria und hat dann auch irgendwann den Schritt gewagt zu den Ansupporter-Trainern und ja, war jetzt wieder absolut top dabei und ich bin halt daheim gesessen beim Dotwatchen, habe eure Punkte verfolgt und habe mir gedacht, das ist ziemlich beeindruckend, Flo, dass du mit Edi da mitfährst oder dass ihr da gleich schnell unterwegs seid.
Das war genau mein Gedanke. Also ich war im gleichen Startblock wie der Edi und er hat am Start extrem gut ausgeschaut. Also wirklich wie zu seiner Hochzeit, wo er das Race Around Austria gewonnen hat und Streckenrekorde aufgestellt hat. Er hat wirklich total fit ausgeschaut.
Hast du aber, Flo. du hast zwar noch keine Rennen gewonnen mit Streckenrekorden, aber du hast sehr gut und sehr fit ausgeschaut.
Fremd- und Eigenbild klaffen dann immer so ein bisschen auseinander. Und dann irgendwie drei Tage später, 900 Kilometer später, ist man quasi immer noch gleich auf. Das hat man schon voll taugt. Da habe ich schon gewusst, dass ich tatsächlich gut drauf bin. Das hat mir echt einen ziemlichen Boost gegeben.
Am Weg in die Schweiz hat es ja unterschiedliche Routen gegeben. Also natürlich jeder plant seine Route selbst. Aber es hat sich herauskristallisiert, dass es eigentlich zwei Routen gibt, die viel befahren werden. Welche hast du genommen? Wie hast du die entschieden und hat sich das bewährt?
Ja, also ich bin dann wirklich die Route, die, glaube ich, 95% der Teilnehmerinnen gewählt haben, gefahren. Und ich war zufrieden. Ich denke, in der letzten Folge habe ich schon gesagt, vielleicht wäre die andere doch schneller gewesen. Aber jetzt noch einmal mit noch mehr Abstand sage ich, das war die richtige Entscheidung. Und das hat gut gepasst. Also kurz noch fertig durch Südtirol und dann über die Grenze in die Schweiz, über den Ofenpass. Und bis dahin war, also gerade das Ätschtal, das war mir bekannt, da war ich schon mal im Urlaub, bin nicht über den Stelvio gefahren, das wäre auch eine Variante gewesen, die weder kürzer noch schneller gewesen wäre, sondern einfach nur vielleicht landschaftlich interessanter. Und ab dann, also ab Ofenpass war für mich völliges Neuland. Also ich war noch nie.
Es ist ja unten vorbei beim Stilsee auch durch Santa Maria und das Münstertal oder Walmüstair, das ist auch trotzdem landschaftlich sehr schön.
Sehr schön, ja. Aber da geht es schon los. Also da macht man echt viel Höhenmeter, ohne es wirklich zu merken, man fühlt sich halt einfach so extrem langsam. Was schon frustrierend ist, es schaut nicht wild aus auf der Karten, aber es geht halt wirklich stetig bergauf.
Bisschen das Lesachtal der Schweiz, oder?
Ja, tatsächlich.
Allein der Name ist so gemütlich, Münstertal, da ruht es dahin.
Ja, und erzeugt falsche Bilder im Kopf, aber es geht halt doch stetig bergauf und gipfelt dann am Ofenpass. Und ob dann, wie gesagt, für mich völliges Neuland, also da habe ich mich gar nicht ausgekannt, da habe ich mich komplett auf meine Route verlassen müssen, da habe ich auch nicht irgendwie schon vorher im Kopf gehabt, wie es weitergehen könnte, wo ich hin muss, die Orte habe ich nicht gekannt, die Ortsnamen. Und da bin ich dann einfach stupide meinem Strich am Garmin nachgefahren.
Hast du den Ofenpass an sich herausfordernd gefunden? Weil der ist ja nicht so hoch, aber es ist halt wahrscheinlich dann die Summe, oder, die es schwierig macht mit dem Münstertal,
ja, bis
man zum Ofenpass kommt.
Genau, ich hab nicht schwer gefunden. Es war nur so im Kopf einfach ein Wegpunkt, wo du dann denkst, okay, Münstertal kenne ich, Edgetal kenne ich, und jetzt komme ich wirklich in unbekannte Gefilde, deswegen war das im Kopf so ein Wegpunkt. Er war nicht sonderlich schwer. Die Abfahrt dafür schon, also weil sie irgendwie so eine halbe Abfahrt war, mit viel Gegensteigungen, mit viel Flachstücken, wo man richtig eintreten muss, damit was weitergeht. Ich glaube, mein längstes Rennen bisher dürfte der Glocknermann gewesen sein, und zwar das eine Jahr, wo der Felberdauern gesperrt war und wir durchs Lesachtal und über die Bustertal Höhenstraße gefahren sind. Das waren dann im Ziel über 1100 Kilometer sowas herum. Das war mein bis dato längstes Rennen. Also im Ziel habe ich da jetzt über 2300 Kilometer gehabt. Das war für mich so schwer vorstellbar, und ich glaube, in dem Einspieler hört man mein Struggle, glaube ich, ganz gut, wie man sich die Länge von dem Rennen versucht vorzustellen.
Und ja, so geil die letzten zwei Tage gelaufen sind, muss man halt jetzt trotzdem ein bisschen am Boden bleiben und weiter vorsichtig und konservativ fahren. Schneller werde ich nicht, Wehwehchen werden auch nicht weniger werden, und der Garmin sagt mir jetzt an 820 Kilometer. Das heißt, es sind nur mehr 1600, also ein gutes Drittel erst vorbei.
Bist du eher der Typ Glas halb voll oder Glas halb leer? Ein Drittel schon geschafft oder ein Drittel erst vorbei?
Ich bin schon eher der Typ Glas halb voll, obwohl, wenn man zu den allerletzten Einspielern kommt, man das nicht glauben möchte. Aber das war schon, vielleicht klingt das nicht für jeden so, das war schon ein Glas halb voll Selbstmotivation. Aber es ist einfach nur zu sagen, weil mir das einfach schon der Hummelmodus schon zu oft ausgekommen ist, einfach mir selbst ins Bewusstsein zu rufen, dass es noch sehr lang ist, und mein oberstes Ziel war trotz allem finishen, und um zu finishen habe ich mir eine recht konservative, vorsichtige Strategie zurechtgelegt, und sich das einfach immer wieder bewusst zu machen und in den Kopf reinzuholen, dass es nur so geht, finishen, weil sicher kann man extrem schnelle 800 Kilometer fahren und dann verrückt werden und weniger schlafen und schneller fahren, aber dann wird es schwierig mit dem Finish.
Sehr weise Worte, ja. Ich wollte nochmal zu dem ganz dummen Vergleich halb volles Glas, halb leeres Glas sagen. Es kommt immer darauf an, was drinnen ist, ob man sich freut, dass noch viel da ist, oder ob man was drinnen hat, was man schon gern weg hätte. Also schmeckt das Getränk im Glasl gut oder schlecht? Und ist das Radlfahren angenehm oder unangenehm? Hättest du noch gern, das viel vor dir ist, weil du dich drauf freist auf das, was noch kommt, oder hast gern das alles, was geht, schon hinter dir ist? Also, bevor wir das abschweifen, du warst gut unterwegs, aber es war noch sehr weit.
Genau, und dann habe ich das erste Mal in dem Rennen so einen richtigen Einbruch gehabt. Also du hast mir, glaube ich, da kurz vorher eine Sprache geschickt und gesagt, ja, der Albula-Pass ist von der Seite, von der ich fahre, eh nicht schwer, aber die Abfahrt wird lang, da musst vorsichtig sein. Und ich war super drauf, habe mich geil gefühlt und von der Seite, von der ich aufgefahren bin, war es wirklich kein schlimmer Pass. Und denke mir, was will er von mir? Ich bin geil drauf. Es ist früher Nachmittag, es ist noch nicht spät, ich habe super geschlafen. Und ja, dann rollt man auf der anderen Seite runter und es hört und hört und hört nicht auf. Und man wird immer müder und die Konzentration lässt immer mehr nach und die Augenlider werden immer schwerer. Und dann haben wir gedacht, ja, man kann mal schon nochmal hören auf den Strasser, der macht das schon länger, der weiß, worauf es ankommt. Und diese Abfahrt, die war so lang und das war so ein Kampf. Das war echt brutal.
Du hast die Abfahrt nie wirklich wahrgenommen, weil wenn du beim Race Across the Alps fährst, und ich bin das Rad da dreimal gefahren, allerdings schon eine Zeit her, das war 2005, 6 und 7, und ich kann mich immer noch erinnern, man fährt da irgendwie so, weiß ich nicht, gegen Mitternacht kommst du am Berniner Pass und der nächste ist dann der Albula. Du denkst dir so, boah, das war ja gar nicht schlimm. Und dann ist in der Nacht die Abfahrt und der ist ja da wirklich ganz, ganz schwierig, weil sie so lang ist. Nur, ich habe da nie gesehen, wie die Abfahrt ausschaut. Und erst 15 Jahre später, wie ich Trainingslager mal gewesen bin in St. Moritz im Sommer, und da weiß ich nicht, da bin ich von der einfachen Seite, von der St. Moritz-Seite, sogar an einem Ruhetag aufgefahren, weil oben ist so ein schönes Plateau, da sind Seen, da sind Kühe, da fährt die Straßen quasi durch so Gewässer durch und links und rechts das Wasser steht, die Berge spiegeln sich, es ist unglaublich schön und oben ist halt auf der Passhöhe so ein Restaurant oder Hütte, da kannst essen, da kannst Kaffee trinken, so ein Würstelstand steht dort oder so ein Kaffeemobil, irgend sowas. Und es war so eine Ruhetagsausfahrt und da habe ich dann erstmals gesehen, wie die Abfahrt bei Tag ausschaut, weil da sind wirklich Schluchten drinnen, wo es hunderte Meter steil, felsig bergab geht, wo du da denkst, ich bin da beim Radar ziemlich schnell im Dunkeln bergab gefahren, das ist nicht ungefährlich und ich habe keine Ahnung gehabt, wie die Abgründe und die Schluchten da ausschauen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich niemals so schnell bergab gefahren.
Du triffst einen guten Punkt. Es ist wunderschön, die Abfahrt. Aber egal wie schön es ist, wenn diese Müdigkeit, und die kommt bei so einem Rennen immer bei Abfahrten zuerst. Und wenn er das auf die Augenlider druckt, dann hilft die schönste und schwierigste Abfahrt nichts. Man wird einfach müde und die Konzentration lässt nach und es wird so lang und die hat sich echt so gezogen und so richtig ewig angefühlt. Und dann kommt man ganz unten im Tal an und egal wohin man schaut, jede Straße geht nur mehr bergauf. Das war dann wirklich so das erste Mal, wo ich so ein richtiges Tief gehabt habe und so einen richtig mentalen Einbruch. Weil ich so müde war, und dann fährt man so lange runter und dann ist man ganz unten und dann sieht man, jetzt kann ich alles wieder zurück auffahren. Und normalerweise ist es ja so, dass wenn es bergauf geht, dann wird der Puls ein bisschen höher und dann erholt man sich wieder und wird wieder ein bisschen wach. Und das ist bei mir bei dem Zeitpunkt nicht mehr so richtig passiert. Und dann habe ich mich echt noch 1,5 Stunden gequält. Und dann habe ich gesagt, okay, so, das hilft nichts. Habe eine kurze Pause gemacht an so einem Brunnen, habe mich dort hingesetzt, habe den Kopf untergetaucht, habe mich kurz gesammelt, refokussiert und habe auf die Karte geschaut und habe gesagt, jetzt buche ich einfach das nächste Zimmer, schaue, dass ich ein nächstes Ziel habe, ein Zwischenziel, das mich motiviert weiterzufahren. Und da habe ich dann echt einen blöden Fehler begangen, weil ich meine Position am Track und die Position von Google Maps nicht ganz exakt miteinander verglichen habe und dann habe ich das Zimmer statt in 80 Kilometern, was gut gepasst hätte, dann wäre ich 23 Uhr dort gewesen oder so der Plan, in 110 oder 120 Kilometern gebucht. Und das, wie mir der Fehler aufgefallen ist, hat dann genau die gegenteilige Wirkung gehabt. Dann war ich irgendwie noch frustrierter und gestresster von dem, was noch vor mir liegt. Und es war dann echt so viel befahrene Straßen, teilweise mit Schwerverkehr, mit unbeleuchteten Tunnels, was total ungewöhnlich war für die Schweiz, aber da waren Baustellen und die Tunnels waren unbeleuchtet und das war wieder Kampf. Und dann biegt man plötzlich ab und da beginnt so ein Anstieg und ich habe mir schon gedacht, okay, jetzt habe ich wieder mit meiner Route vielleicht doch nicht so super, vielleicht habe ich da jetzt einen Scheiß gebaut, weil der Fluss ist eigentlich unten und normalerweise kann man am Fluss entlang fahren. Und ich habe mir da immer höher raufgeschraubt und auf einmal geht vor mir so das Rheintal auf. Und wie wenn man einen Schalter umlegt, war ich auf einmal voll da, voll motiviert, weil es war echt eine wunderschöne Gegend. Du siehst auf den Altrhein, hast es dort, glaube ich, und du siehst auch, dass unten keine Straße ist, weil es zwar so Schlucht ist und weißt, okay, das ist der einzige Weg, du bist richtig. Und die Sonne ist wieder ein bisschen rausgekommen. Es war so Abendstimmung, so Golden Hour fast. Und plötzlich stehen dann auch noch Dot Watcher am Streckenrand. Und dann war ich echt so extrem gehypt. Und das war dann richtig cool. Da war ich dann so gut drauf. Hab mich fotografieren lassen von den Dot Watchern.
Wie hättest du sonst vermieden?
Nein, aber sagen wir so, ich habe dich schon erlebt, wenn du nicht fotografiert werden möchtest, ja. Und ich habe dich erlebt, wenn du gern fotografiert wirst. Und das macht schon einen Unterschied, auch für die Dot Watcher.
Manchmal fühlt man sich belästigt oder im falschen Moment erwischt.
Genau, und da war das dann, das hat genau passt, die Stimmung war geil und dann, die sind immer wieder mit dem Auto vorgefahren und haben ein paar Fotos gemacht, dann habe ich gepostet und es war super. Also es hat mir echt taugt, das war eine richtig coole Stimmung. Und dann bin ich fast geflogen bis zu meiner Unterkunft, obwohl es noch weit war. Das war richtig cool.
Du hast jetzt so packend erzählt, dass ich fast schon zu spät bin, aber ich muss dann mal kurz zurückrudern zum Altbullerpass. Du hast jetzt ja in dem Rennen allein schon sehr, sehr viele schöne Berglandschaften und Abfahrten und Auffahrten gesehen. Und außerhalb von Three Peaks natürlich auch. Würdest du mir zustimmen, dass der Altbuller einer der schönsten Pässe ist, die man vielleicht fahren kann?
Er ist wirklich sehr, sehr schön, ja. Also vor allem dieses Hochplateau mit diesen Gebirgsseen, der ist wirklich, wirklich cool, ja.
Und auch die lange Abfahrt, wenn man die halt quasi in die Gegenrichtung bergauf fährt, das ist zwar ein sehr, sehr langer Anstieg, aber den habe ich in meinem Trainingslager gemacht, das ist wirklich die Mühe wert.
Den kann man dann sicher sehr genießen, weil das Verrückte da auf der anderen Seite vom Albula ist ja, dass da tatsächlich ein Zug rauffahrt. Und man kann sich das fast nicht vorstellen. Das ist so eine enge Schlucht und es ist so steil. Aber irgendwie haben sie es geschafft, da Gleise zu verlegen und da fährt tatsächlich ein Zug rauf. Das ist ziemlich beeindruckend.
Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie die Bahn heißt, aber die geht dann weiter nach St. Moritz und bis über den Pennine Pass nach Italien. Und das ist halt, glaube ich, Weltkulturerbe. Also ganz was Besonderes. Als Zug fährt sich auch besonders schön, ja. Und du warst jetzt auch gerade so im Redefluss drinnen, aber wenn du sagst Altbuller, lange Abfahrt, Müdigkeit, dann fällt mir nur ein das Thema Sturzgefahr, weil das vielleicht einfach gerade an der Stelle irgendwie passt. Du hast halt vorher gesagt, das waren natürlich komplett andere Umstände. Hat es bei der Tour de Suisse diesen Unfall gegeben vom Gino Meda, der da zu Sturz gekommen ist und das ist dann leider tödlich ausgegangen. Aber wie gesagt, das hat nichts mit Müdigkeit zu tun gehabt, aber vielleicht nur als Erinnerung, wenn man bei so einem Platz vorbeifährt, dass man sich das in Erinnerung ruft, dass Radlfahren nicht ungefährlich ist und dass gerade in Abfahrten man wirklich schauen muss, dass man bei solchen Rennen sich nicht überschätzt und mit der Müdigkeit aufpasst und schlimmstenfalls einmal kurz stehen bleibt.
Gerade bei solchen Rennen, also ich bin eher ein vorsichtiger Abfahrer, wenn ich mit Leuten bergab fahre, die vielleicht noch vorsichtiger sind, die das nicht wahrhaben wollen und nicht glauben, aber ich fahre schon sehr lange Rad, ich habe sehr viel Erfahrung am Rad. Ich bin ein ganz okayer Mountainbiker, ich habe das ganz gut unter Kontrolle und ich fahre wirklich vorsichtig und gerade bei so einem Rennen, man hat das Gepäck drauf, vielleicht ist man schon von den 1000 Kilometern 300 durch den Regen gefahren, die Bremsbeläge sind sicher nicht mehr die besten und da fahre ich dann schon noch vorsichtiger, weil so ein Rennen kannst du in einer Abfahrt nur verlieren. Also da die paar Minuten, die man da vielleicht bergab schneller ist, die helfen niemandem.
Die holt man bei der nächsten Tankstelle, wenn man vor dem Kühlschrank steht und nachdenkt, was man sich eigentlich kaufen will.
Genau, oder wenn man ein bisschen mit Schlafentzug, wenn die Handgriffe schon ein bisschen langsamer werden beim Einkaufen, holt man die leicht rein.
Du warst jetzt in der Unterkunft?
Genau, also es ist dann, eben weil ich da diesen Fehler begangen habe und mich in den Kilometern so vertan habe, bin ich wieder recht spät zur Unterkunft gekommen in DeSantis. Ich habe, das ist auf der anderen Seite, quasi auf der anderen Seite vom Oberalppass. Der Ursprungsplan war eigentlich, den Oberalppass noch zu fahren und in Andermatt ein Zimmer zu nehmen. Aber das hat dann eigentlich super passt in vom Zimmer, das war direkt am Fuße des Passes, rausstarten und gleich einmal mit einem Pass beginnen. Dann hat man diese, wenn's, egal wie warm es draußen ist und egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, wenn man aufsteht, friert man immer so ein bisschen, vor allem wenn man schon ein bisschen zu wenig geschlafen hat. Und deswegen finde ich das echt ganz gut, gleich mit einem Pass zu starten. Dann kann man mit, muss man sich nicht extra warm anziehen, kann gleich alles ausziehen und kann gleich in der richtigen Radlklamotte den Berg fahren. Und deswegen hat es super passt und ich habe dann auch im Ziel erfahren, dass es in Andermatt in der Nacht gar keine freien Zimmer mehr gegeben hat.
Ich glaube, mich richtig zu erinnern, du hast einmal in deine WhatsApp-Fangruppe was Aufgenommenes geschickt, wie toll du beim Aufstehen drauf bist. Können wir das nochmal hören?
Ich such's mal raus, aber wenn es jetzt kommt, dann habe ich es gefunden.
So, guten Morgen. 3 Uhr. Zwar eigentlich dann wie gestern in der Schlafpause. Ziemlich genau 5 Stunden. Halbe Stunde vorher. 4 Stunden schlafen. Halbe Stunde nachher. Und heute war es ein bisschen schwer. In der Nacht bin ich einmal schweißgebadet aufgewacht und einmal mit so ein bisschen am Schüttelfrost. Aber beide Male ist sofort wieder eingeschlafen. In der Früh das Aufstehen war spurzacher als gestern. Aber ich denke, ist normal und jedenfalls im Rahmen. So, und jetzt da bin ich beim Anstieg zum Oberalppass nach Andermatt. Geht's weiter. Jetzt heute oder jetzt einmal von meiner Route zum Grimselpass sind noch offen 70 Kilometer und 2200 Höhenmeter. Also 3,5 Blech und ja, dann geht's weiter.
Man hat schon gut gehört, wie du kämpfen musst.
Ich habe es zwar gerade erklärt, wie super es ist, in den Berg reinzustarten, aber man braucht halt dann doch ein bisschen, bis der Kreislauf in Schwung kommt und am Anfang bewegen sich die Beine schon schwerer und man schnauft da ordentlich, ja.
Bitte erklär uns nochmal, was der Plesch ist, weil das werden wahrscheinlich die wenigsten Leute wissen, die nicht zufällig gerade in Graz-Umgebung wohnen.
Für mich sind Höhenmeter sowas komplett Abstraktes immer gewesen. Also wenn mir jemand eine Route vorlegt und da steht 100 Kilometer, 2000 Höhenmeter, das sagt mir einfach absolut gar nichts. Ich kann mit Höhenmetern nichts anzufangen. Und kann mir nichts darunter vorstellen und das hilft mir einfach nichts, wenn das irgendwo dabei steht. Jetzt gibt's ganz in der Nähe von meinem Elternhaus, meiner alten Heimat oder auch meiner jetzigen Heimat, die wohnen ja nicht so weit weg, einen Berg, der Bleschkogel, und der hat 600 Höhenmeter auf 8 Kilometer Länge. Und den bin ich schon so oft gefahren. Also ich habe dort ein Everesting gemacht und ich bin das seit meiner Kindheit, bin ich diesen Berg mit dem Radl raufgefahren. Und unter dem kann ich mir echt was vorstellen. Und wenn ich mir dann einen Berg so zerlege in, das sind 2 Blech, das sind 3 Blech, das sind 5 Blech, dann weiß ich, was ich mir darunter vorstellen muss, was auf mich zukommt. Und das ist so mein Zugang. So.
Du könntest vielleicht irgendwie einen Antrag stellen in den US-amerikanischen Maßeinheiten. Da haben sie Inch, Yard, Fuß, Meilen, ganz blöde Umrechnungsfaktoren, dann können wir Blech einführen.
Ja, ist sicher nicht blöder umzurechnen als Fahrenheit. Durch 600 einfach.
Ja, genau.
Aber ja, so hilf ich mir halt drüber hinweg, dass ich mir unter Höhenmeter einfach nichts vorstellen kann.
Ich habe mir damals aufgeschrieben, ich muss dich unbedingt fragen, wie das ist mit dem Routenplanen und den möglicherweise notwendigen Umleitungen. Waren zu deiner Zeit, wo du dort unterwegs warst, noch irgendwelche Pässe gesperrt, irgendwelche Ortschaften gesperrt, weil also die Tour da, ich glaube, ein paar Wochen vor dem Rennen würde Unwetter geben und Hangrutschungen. Andermatt war, glaube ich, mal ziemlich quasi abgesperrt.
Ich habe das letzte Mal geschaut, also war wirklich ein Thema, bis kurz vorm Start eigentlich waren viele Schweizer Pässe gesperrt und auch die Nord- oder die Südauffahrt vom Grimselpass, was eigentlich der richtige Weg zum Checkpoint gewesen wäre. Aber es hat sich dann alles in Wohlgefallen aufgelöst und alle Straßensperren waren dann weg. Das war dann am Sonntagabend, habe ich nochmal geschaut, waren dann alle Straßensperren weg. Es hat dann noch eine lokale Umleitung gegeben wegen irgendeinem Umzug oder irgendeinem Brauchtumsfest. Aber die hat mich gar nicht betroffen. Da bin ich dran vorbeigefahren, ohne dass ich es gemerkt habe. Es war dann von Andermatt direkt fährt man auf den Furka Pass rauf und auf den habe ich mich wirklich das ganze Rennen lang oder schon in der Planung echt gefreut, weil da ist diese eine Szene aus James Bond und da ist das Hotel Belvedere mit den super Fotos.
Das Postkartenmotiv.
Ganz genau und auf das habe ich mich riesig gefreut und es hat sich dann echt so super ergeben, dass ich dann in der Gegend, ich weiß jetzt nicht, welche Kurve genau die James-Bond-Kurve ist, aber genau dort war dann der Sonnenaufgang. Und es war so ein cooler Moment, es war echt so großartig, dass man da im Morgengrauen, im Dämmern den Aufstieg beginnt und dann in den Sonnenaufgang da reinfährt. Das war richtig cool und es war dann schon mein Lunchpaket, das ich im Hotel gekriegt habe, das war dann schon fast aufgebraucht und dann hat es dort so einen Selbstbedienungsautomaten gegeben von so einem Bauern und da habe ich dann ein bisschen was nachgefüllt und ja, dann bin ich über den Furka Pass drüber zu diesem Hotel Belvedere gekommen und das war so eine Enttäuschung. Also das war wirklich so underwhelming, das war echt, also ich weiß gar nicht, vielleicht war einfach der Build-up dahin zu groß. Ich hab zu große Erwartungen gehabt. Das war richtig schlecht.
Ich bin in Grimselpass schon gefahren, den Furka Pass noch nie. Ich habe das Hotel nur gesehen von Fotos. Ich kenne es nur von Fotos. Ich würde es jetzt jedem empfehlen, schnell im Google einzugeben oder in einem Bildband rauszusuchen. Hotel Belvedere am Furka Pass. Es schaut auf den Fotos wirklich legendär schön aus.
Ist es auch. Und aber es ist allein schon, die Lage ist gar nicht so cool, weil es ist doch irgendwie wahrscheinlich den ganzen Tag im Schatten. Man sieht schon auf diesen Gletscher, aber ja, und dann...
Es ist halt in einer Serpentine, oder? Also aber 75% vom Haus sind von Asphalt und Straßen umgeben.
Genau, und es ist so halbrund. Es ist schon, ja, also es war eine Enttäuschung einfach. es war echt enttäuschend. Aber dafür war schon umso cooler die Abfahrt vom Furka-Pass, weil man sieht hin auf den Grimselpass. Der war zu, also die Abfahrt vom Furka war im Schatten. Es war richtig kalt. Es hat nur 3-4 Grad gehabt. Also da hat man schon ordentlich gefroren. Vor allem, weil ich mich nicht gescheit angezogen habe, weil in der Auffahrt ist es ja natürlich warm geworden. Und der Grimselpass war schon in der Sonne und den sieht man die ganze Zeit. Und das war schon cool. Ja, dann bin ich da den Grimselpass, der ja von der Seite auch nicht mehr so hoch ist. Da ist der Höhenunterschied auch nicht mehr so groß. Das sind relativ wenig Serpentinen und das war echt schnell oben gewesen. Das war echt cool.
Aber die Gegend dort ist legendär. Ich bin bei Zürich Zermatt einmal mitgefahren. Da sind wir quasi den Grimselpass runtergefahren und nicht auf dem Furka abbogen, sondern das Tal auswärts. Und einfach diese Ecke ist so unglaublich
schön, ja. Und unglaublich, wo die Schweizer überall Züge hinbauen. Auch da zwischen Grimsel und Furka-Pass fährt der Zug. Ich weiß nicht wohin und von wo noch wo, aber da fährt der Zug.
Aber du hast wirklich Abfahrt, oder? Und dann von einem auf den anderen Moment gegen Anstieg, also nicht
genau,
gegen Hügel, sondern gegen Pass. Ja,
also da fährst du wirklich vom einen Pass runter in den nächsten rein. Das ist, glaube ich, der einzige Pass, den ich jemals gefahren bin, wo das Höhlenprofil, wenn es von einem Zacken direkt zum nächsten Zacken geht, auch wirklich stimmt. Ich war dann am Dienstag um 7.07 Uhr in der Früh beim zweiten Checkpoint am Grimselpass. Und ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie viel da ich zu dem Zeitpunkt im Rennen war, weil das Tracking im Nachhinein nur mehr die Finisher anzeigt. Aber von den Finishern war ich zu dem Zeitpunkt am Grimselpass an 7. Stelle. Ich denke, ich werde so um 10 herum gewesen sein zu dem Zeitpunkt.
Wie sind das Prozedere bei den Checkpoints beim Three Peaks? Stempelpass, Menschen, die dort sind, oder ist das eher virtuell und du fährst durch und man merkt nichts?
Genau, der ist einfach virtuell, man fährt durch. Und je nachdem, wie dieses Intervall vom Tracker ist, wird man manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später dort dann eingecheckt quasi beim Checkpoint.
Ja, da wird die Zeit nicht auf Hundertstel oder Zehntelsekunden gemessen und nicht auf Minuten, sondern auf 5 Minuten, gell? Oder 10 Minuten.
Ich glaube, der Tracker, das Modell jetzt, das wir bei dem Rennen gehabt haben, das ist überhaupt mit SIM-Karte funktioniert. Und ich glaube, die SIM-Karte schickt alle 2-3 Minuten, glaube ich, ein Signal. Das sieht man dann auch, wenn man ein bisschen reinzoomt, dann sind die Punkte nicht immer genau auf der Straße. Aber für das, was es soll, leistet sehr gute Arbeit und braucht nicht viel Strom. Das ist auch ganz dankbar, dass man nicht täglich Tracker laden muss.
Bleibt mehr Strom für den Garmin über, damit er die nächste Nacht wieder durchlaufen kann.
Ja, und dann die Abfahrt vom Grimsel war auch sehr lang, aber nachdem es doch noch recht früh war und die Schlafpause noch nicht so lang her war, ist das super gegangen. Da hat man es richtig runterrollen lassen können, war man richtig schnell. Und war dann unten in dem Ort, nachdem ich, also ich habe das gar nicht erzählt, in Decentis habe ich von dem Nachtportier bei dem Hotel ein Lunchpaket mitgekriegt und das hat fast bis zum Grimsel gereicht. Also ich habe da nur einmal kurz nachkaufen müssen bei diesem Bauernshop und da habe ich eine längere Pause gemacht. Ich glaube, das war jetzt von den Essens- und Stehpausen, ich glaube, die längste im ganzen Rennen. Ich bin da runtergefahren, es ist ein komplett touristischer Ort. Da gibt's alles. Und da bin ich in ein Hotel rein und habe mich dort ins Frühstücksbuffet eingekauft. Und das ist natürlich in so einem Rennen richtig, richtig cool. Also komplettes Frühstücksbuffet mit frisch gepressten Säften.
Das ist ja ein Traum.
Mit Croissants, mit diesem Nutella-Automaten, wo man runterdruckt.
Nutella-Automat?
Und Semmeln und Porridge und Birchermüsli. Also es war richtig cool.
Das ist das einzig Blöde, wenn man so Bikepacking-Rennen fährt, du versammst halt immer das Frühstück, weil du so viel zu früh wegfährst. Und oft zahlt man es mit.
Ja. Aber in dem Fall habe ich mir dort einkauft, war gar nicht extrem teuer. Es hat, glaube ich, 25 Franken kostet. Also das, wenn man bei uns ein Frühstücksbuffet nimmt, dann zahlt man das auch bald einmal. Und direkt daneben, also in drei Häuser weiter, war ein Radshop. Und ich habe nur ein paar Socken mitgehabt und die waren echt schon ein bisschen ekelig. Und dann habe ich gedacht, Jackie, tut noch schnell, kauf mir neue Socken. Haben es nicht gehabt, aber er hat gehabt so ein spezielles Roubaix oder für Roubaix Lenkerband mit Gelpolster und extra dickes Lenkerband. Und dann habe ich mir gedacht, ja, während ich frühstück, könnte mir jetzt dieses Lenkerband montieren, weil ich habe schon ein bisschen gespürt, so, ich habe ja groß erzählt in der letzten Folge, nein, ich brauche keinen Auflieger. Ich fahre das mit klassischem Rennlenker fertig, aber ich habe dann schon ein bisschen so Druckstellen gehabt auf den Handballen und habe mir gedacht, naja, ich werde jetzt da sowieso 20, 25 Minuten im Hotel frühstücken und da könnte man inzwischen ein Lenkerband winkeln.
Der Flo lässt richtig kochen und investiert alle Ersparnisse, alles, was du jemals mit Podcast-Werbung verdient hast. Gehst in ein Hotel frühstücken in der Schweiz, beauftragst nebenbei einen Dienstleister, dass er da Lenkerbandel wechselt. Eigentlich wolltest du nur Socken kaufen.
Ja, und dann ist das böse Erwachen gekommen, wie man so schön sagt.
Aber, 77 Franken für ein neues Lenkerband ist halt schon, eine Ansage. Aber es ist so ein Schockabsorber-Kit. Das hat so ganz weiche Polster und dann noch ein gepolstertes Lenkerband zusätzlich. Und ja, das fühlt sich geil an. Das Beste ist, eigentlich bin ich in das Radlgeschäft, weil ich gedacht habe, ich kaufe mir ein neues Paar Socken. Aber Socken haben es keine gehabt.
Das Teure war ja nicht das Lenkerband, sondern die Arbeitszeit, weil das Lenkerband hat 33 Franken gekostet und die 10 Minuten, die er das Lenkerband gewickelt hat, haben 44 Franken gekostet.
Und wo soll es dann mit den Socken?
Ja, Socken haben es keine gehabt und es war dann auch nicht mehr so dringend im Laufe des Rennens. Ich bin dann mit den Socken, die ich an Tag 3 schon ekelig gefunden habe, bis Tag 6 fertig gefahren.
Hast du das im Frühstücksraum vom Hotel oder noch ein bisschen lüften lassen? Ist der Geruch im Frühstücksraum zurückgeblieben?
Ich habe die Schuhe anlassen. So fair war ich.
Ja, das sind die herrlichen Geschichten, die, so die kleinen Nebenschauplätze. Während man am Radl sitzt und tritt und gut vorwärts kommt hoffentlich. Und eigentlich geht es irgendwie doch um Leistung und Radlfahren. Die Geschichten, die dann hängen bleiben, sind solche Sachen. Es ist herrlich.
Es ist dann also wirklich nach dem Frühstück und mit dem neuen Lenkerband bin ich richtig gut vorwärts gekommen. Es war ja noch recht früh, es war noch recht kühl und es war dann so eine Passage so quer durch die ganze Stadt, also vom Grimselpass bis nach Basel, wo es viele verschiedene Routen gegeben hat und keine war irgendwie so richtig cool. Und ich habe auch im Ziel mit einigen geredet, da hat niemand das Gefühl gehabt, der hat eine gute Route erwischt. Auch ein paar Schweizer habe ich gefragt und auch die haben nicht das Gefühl gehabt, sie haben eine super Route gehabt. Aber eben am Anfang war ich einfach nur super motiviert und habe so 90 Grad Kurven und irgendwie Abbiegungen von Hauptstraßen, wo ich mir gedacht habe, eigentlich wäre es da geradeaus gescheiter gewesen, noch recht gut weggesteckt und habe das einfach akzeptiert, dass das meine Route ist. Aber je länger der Tag geworden ist, desto heißer ist es geworden und es ist dann wirklich der nächste richtig, richtig heiße Tag geworden mit auch so einer ganz wilden Schwüle und dann bin ich habe ich nochmal richtig gelitten. Das war brutal. Und dann habe ich auch wieder angefangen, an meiner Route zu zweifeln und habe echt das Gefühl gehabt, dass ich an Schaß zusammenfahre. Das war bis nach Basel, bis hinter die französische Grenze ein richtiger Kampf, weil durch Basel durch, es war gerade so irgendwie Feierabend, 16, 17 Uhr, gefühlt war ganz Basel am Fluss und in den Freibädern und man fährt da durch die Stadt. Die Hitze steht drinnen und das war richtig brutal. Und ja, ich glaube, wie sehr man leidet, hört man da in dem Einspieler ganz gut raus.
Hast du auch mit dem Roger Federer kein Selfie gemacht in Basel, oder? Weil mir der voriges Jahr versetzt, leider.
Ja. Ja, mich auch.
Wahrscheinlich war er im Freibad.
Wahrscheinlich war er im Freibad und wahrscheinlich hätte er, so wie ich drauf war, keine Lust gehabt mit mir, weil ich war echt mies drauf und jetzt probiere es nochmal überzuleiten auf den Einspieler. Das hört man da auch ganz gut.
Alter Schwede, das ist so richtig zart gerade. Es geht nichts weiter. Ich fahre den größten Vollscheiß zusammen. Fahre über irgendwelche Berge im Hinterland statt auf der normalen Bundesstraße. Das ist die Hölle.
Hast du das beim Planen einfach nicht gesehen, weil das passiert immer wieder, passiert mir genauso, oder hast du da irgendwie deine geplante Route ein bisschen verlassen oder war irgendwas gesperrt?
Es war, also für mich war die Routenplanung in der Schweiz die schwerste. Es war da nie ganz klar zu sehen, welche Straßen darf jetzt mit dem Rad fahren und welche nicht. Und bei mir war es dann so, wenn ich dreimal den Punkt mit Komoot auf die Straße ziehe, auf die ich gern fahren würde und Komoot lässt mich nicht und springt immer wieder weg oder fährt dreimal im Kreis, aber nicht auf diese Straße, dann habe ich es bleiben lassen.
Das stimmt meistens, aber nicht immer, gell?
Ja, aber gerade in der Schweiz habe ich mir gedacht, Komoot ist eine deutsche Firma und da das Schweizer Straßennetz ist recht gut bekannt und auch gut dokumentiert, da wird es dann schon stimmen, aber es waren dann ein paar Passagen, wo ich dann nicht auf der schnellsten Route wahrscheinlich war, aber die Hügeln wären auch auf der Hauptstraße gewesen, nur fühlt sich halt schlimmer an auf so Nebenstraßen, weil man immer denkt, ja, die Hauptstraße wird ja nicht so viel Höhenmeter haben, aber ja, war Frust, gehört glaube ich dazu und da war es halt einfach. Ich glaube, das Hauptding, was mir so für Nerven gekostet hat, war einfach die Hitze, die Extreme. Also ich habe es in der letzten Folge gesagt, ich habe es vor dem Podcast gesagt, die Hitze wird mein größter Gegner werden bei dem Rennen. Und das war der zweite heiße Tag. Ich habe am Tag davor richtig Glück gehabt mit dem Wetter. Und dann habe ich da jetzt 5, 6 sehr heiße Stunden gehabt und die muss man halt auch, wenn man so ein Rennen fahren möchte, muss man auch damit irgendwie umgehen.
Und man muss dazu sagen, das Gebiet in der Schweiz ist einfach unglaublich dicht besiedelt. Sehr viele Straßen, sehr viele Ortschaften, sehr viele ja, Menschen einfach und da ist dementsprechend alles sehr knapp beieinander.
Hat aber den Vorteil, dass kein Verfahrer richtig Konsequenzen hat, weil es halt immer die nächste Querstraßen gibt und man immer auf die Originalroute zurückkommt, aber es natürlich trotzdem Frust ist.
Flo, ich habe noch eine Frage zu Basel. Voriges Jahr beim Transcontinental bin ich von Frankreich in die Schweiz direkt in Basel gefahren und ich habe mir erwartet, EU-Außengrenze, Grenzübergang, Grenzkontrolle, es war nichts, es war einfach wirklich absolut nichts. Man hat nicht gewusst, ist man schon über die Grenze, kommt es erst, kommt überhaupt eine Grenze? War das bei dir auch so?
Ja, aber ich habe es dann schon daran gemerkt, weil auf der einen Seite des Grenzübergangs und auf der anderen ist jeweils ein Kebabstand und auf der einen Seite kostet das Kebab 18 und es steht keine Währung dabei und auf der anderen Seite kostet das Kebab 5 und es steht auch keine Währung dabei und dann habe ich, daran habe ich gemerkt, dass ich jetzt in Frankreich bin. Aber ich habe es nicht gegessen, also ich bin nicht stehen geblieben fürs Kebab, aber das habe ich so im Augenwinkel gesehen und habe mir gedacht, ah, okay, jetzt irgendwo werde ich wohl über die Grenze gefahren sein. Man merkt es nicht, es gibt kein, also ich habe kein Grenzhäuschen gesehen, keine Fahne und habe auch keine Passkontrolle gemacht.
Nein, ist total lustig, weil wenn du von Österreich in die Schweiz fährst, in Vorarlberg, hast du sehr wohl Kontrollen, sogar ziemlich genaue.
Ich glaube, es ist was anderes, wenn du mit dem Auto reinfährst vielleicht, weil ich habe jetzt nicht, weiß nicht, wie viele Stangen Zigaretten ich schmuggeln kann mit meinem Setup, aber ich glaube, das ist eher eine Autokontrolle gewesen. Aber es war sehr, sehr cool. Kurz nach der Grenze habe ich die zweite längere Pause an dem Tag gemacht. Da bin ich in so einem kleinen Park. Da hat es einen Brunnen gegeben. Da habe ich wieder meinen Kopf abgekühlt und habe das nächste Quartier gebucht. Und habe das nächste Quartier gebucht. Schon am nächsten Parcours, direkt am Parcours, habe ich da ein Hotel gefunden. Das hat sehr nett ausgeschaut. Und dann habe ich mich schon auf den Weg gemacht zum nächsten Parcours. Und das war sehr cool. Ich habe da noch einen Dot-Watcher. Der hat mich, also aufgelauert, das ist ein blödes Wort, aber der hat meinen Dot gesehen, hat auf mich gewartet, ist ein bisschen mit mir mitgefahren, hat gesagt, er hört den Podcast und das war sehr nett wieder. Und dann bin ich Richtung Mühlhaus gefahren.
Verkehrshölle, oder?
Verkehrshölle und alle drei Straßen, keine davon war eine richtig gute Option, also extrem viel Verkehr dorthin und aber es hat dann die Sonne ist immer weiter runtergekommen, es ist merklich kühler geworden und dann habe ich noch in Mühlhaus direkt einen Großeinkauf gemacht für die nächste Nacht beim Lidl, habe dort also richtig, das war das einzige Mal im Rennen, dass ich bei so einem großen Supermarkt war, sonst waren es immer irgendwie nur so kleine Shops oder Tankstellen oder Bäckereien oder Minimarkets und da habe ich einen richtigen Großeinkauf gemacht. Und dann war die Sonne plötzlich weg und ich bin geflogen. Also es war wirklich, auf einmal ist richtig geil gegangen und ich bin dann zum Grand Ballon. Das war dort oben am Gipfel des Grand Ballon hat der Parcours begonnen. Und da bin ich wirklich raufgeflogen. Da habe ich mich so geil gefühlt. Das war echt richtig cool. Es hat gefühlt 10 Grad weniger gehabt. Es hat dann so ganz eine leichte Brise angefangen, habe ich mir noch nichts dabei gedacht, ist ja super angenehm, leichter Rückenwind, es wird richtig kühl jetzt da den Berg rauf und falls jemand den Berg kennt oder vielleicht schon mal ein Foto gesehen hat, der ist ja oben total glotzert, da sind keine Berge, das ist so eine Kuppel, die ist komplett kahl, man sieht extrem weit, man hat einen super Weitblick und ja, und dann sehe ich, wie es rundherum in alle Himmelsrichtungen zum Blitzen beginnt und den Donner hast du auch schon gehört, der Wind ist immer stärker geworden und ja, dann ist der Regen auch schon waagrecht daherkommen.
Gib uns nochmal einen kurzen Überblick, wie hoch ist der Berg oder wie hoch sind die Vogesen generell?
Das hast du mir jetzt am falschen Fuß
erwischt. Es ist schon eher so ein Mittelgebirge,
oder? Es ist Mittelgebirge, es ist nicht wahnsinnig hoch, es ist nicht so hoch wie in den Alpen.
So aber, wie Appalachen, zum Beispiel beim Rhein oder das Mühlviertel in Oberösterreich.
Aber der Unterschied zum Umland ist halt so extrem groß. Also der Grand Ballon, der erhebt sich da wirklich aus dieser Ebene und den siehst du schon von extrem weit weg, den siehst du fast schon von Basel. Und wenn du dann oben bist, siehst du auch, hast einen unglaublich coolen Rundumblick, aber du siehst halt dann die Blitze weit und breit und den Donner und es hat wirklich wild ausgeschaut und zum Glück ist es dann in die Richtung, in die ich abgefahren bin, nicht ganz so schlimm geworden, aber es hat echt ein ganz arges Gewitter dann oben gegeben und ich bin dann halt so schnell wie möglich runter und ja, dann war ich auch schon am zweiten Parcours unterwegs.
Können wir abschließend sagen, der Grand Ballon hat grob gerechnet Daumen mal Pi so 1,4 Plash Höhe.
Ich denke, das kommt ganz gut hin, ja.
Wollen wir uns den nächsten Parcours aufhalten für die dritte Folge?
Das klingt ganz gut, weil wir sind jetzt eh schon sehr lang und wir wollen die Ohren unserer Hörer und Hörerinnen nicht überstrapazieren.
Eigentlich wollen wir das schon, aber wir machen trotzdem eine Pause.
Kleine, verdaubare
Etappen. Selbst auch eine Pause. Und nochmal zur Erinnerung, nächsten Dienstag gibt es die Fortsetzung, weil wir die nächsten Wochen oder Monate, je nachdem, jetzt zweimal pro Woche immer veröffentlichen.
Podcast-Werkstatt.